Die letzte Fußball-Weltmeisterschaft zeigte in aller Deutlichkeit, Menschen sind begeisterungsfähig. Besonders bei Sportereignissen gehen die Emotionen hoch. Die Nation, die das Turnier gewinnt, taucht in einen Rausch des Jubels. Selbst Menschen, die eher zurückhaltend gestrickt sind, brechen plötzlich in Begeisterung aus. Sogar Schweizer, als die weitergekommen sind, plötzlich haben mehr Leute die Spiele angesehen, bis dann halt das auskam. Aber immerhin, Begeisterungstaumel, die dann ausbrechen, sind von kurzer Dauer. Einen Abend oder vielleicht eine Woche, dann ist alles wieder vorbei. So ein Sieg und mag er noch so großartig und noch so von allen Medien bejubelt werden, ist nie von Dauer. Und nüchtern betrachtet ist er sogar bedeutungslos. Er kann unser Leben nicht bereichern. Er kann uns keinen Frieden, keine dauerhafte Freude, keine Liebe geben. Ein solcher Sieg kann uns keine Identität verleihen. Er ist für unser Leben nicht richtungsweisend. Außer ich bin ein Spieler, der dann in eine höhere Liga kommt. Wenn wir unsere Emotionen hochgehen lassen, dann sollten wir das zuerst für unseren Gott tun. Er, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und dazu fordert uns der Psalm auf, den wir heute in unserer Psalmreihe als letzten Psalm anschauen werden. Wir lesen miteinander den Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, ihm laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Lasst uns voll Dank vor ihn treten, mit Liedern und ihm unsere Freude zeigen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Die tiefsten Abgründe der Erde erhält sie in seiner Hand und die Gipfel der Berge, auch sie gehören ihm. Ihm gehört das Meer, er hat es ja geschaffen und auch das Festland haben seine Hände gebildet. Kommt, kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk, die Schafe auf seiner Weide. Er leitet uns mit eigener Hand. Verschließt euch heute seinen Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk damals in Meriba, in Massa, in der Wüste, als er sich gegen ihn auflehnte. Da sagt Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert. Sie haben einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. 40 Jahre lang war mir jene ganze Generation zuwider und ich sprach, sie sind ein Volk, das sich ständig von den eigenen Wünschen irreleiten lässt. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Lasst uns Gott zujubeln. Fröhlich und aufmunternd werden wir aufgefordert, Gott zu loben. Kommt, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, ihm laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Uns gefallen solche Versen natürlich, und doch stehen wir dieser Aufforderung oft etwas unbeholfen gegenüber. Gott zujubeln? Gott meine Freude laut zeigen? Wie macht man das? Ist das nicht sogar etwas peinlich? Das entspricht gar nicht meiner Art, meine Gefühle zu zeigen, auch nicht bei Sportanlässen. Wir sind es uns gewohnt, dass Gottesdienste relativ ruhig verlaufen. Viele Menschen haben den Eindruck, in einer Kirche sollte man besonders ernst und besinnlich sein. Jubel und fröhlich sein ist schon in Ordnung, aber außerhalb des Gottesdienstes und nicht in einer Kirche. Dabei verkennen viele Menschen, dass Freude genauso ein Merkmal wahrer Anbetung Gottes ist wie Feierlichkeit und Ernsthaftigkeit. Vermutlich hätten wir mit manchen Feierlichkeiten im Volk Israel unsere Mühe. Die Freude über Gottes Güte fand seinen Ausdruck in Lobgesängen und eben sie jauchzten. Sie jauchzten so, dass manchmal fast der Boden erzitterte. Dass diese Riten nach dem Exil nach Jerusalem zurückkehrten und sie mit dem Tempelbau begannen, waren sie dermaßen begeistert von der Führung Gottes und sie dankten Gott. Sie stimmten den Lobgesang an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Das Volk jauchzte laut, sodass man den Schall weithin hörte. Das war ein Riesenjubel, ein Riesenjauchzen. Es gibt sogar eine Stelle, wo es heißt, dass sie gar nicht wussten, ob das ein Jubel oder ob das Christgeschrei sei. Eine Begeisterung über Gottes Führung und über Gottes Größe. Das Lob Gottes hat im jüdischen Gottesdienst einen hohen Stellenwert, dessen wir uns oft nicht bewusst sind. Der König David hatte 4000 Sänger und Musiker eingesetzt, die dafür zuständig waren, Gott Tag und Nacht zu loben. Damals noch bei der Stiftshütte. Tag und Nacht. Und im Buch der Chronik lesen wir, das sind die Sänger, die Sippenhäupter der Leviten, die in den Kammern keinen Dienst hatten, denn Tag und Nacht waren sie in ihrem Amt, als Sänger und Musiker. David hat selber Instrumente bauen lassen und entworfen, um den Lobgesang zu unterstützen. Und es gab sogar Musiklehrer wie Kanania der Leviten, Oberster der Singmeister, unterwies sie im Singen, denn er verstand sich darauf. Da hat es auch Musiklehrer gegeben. Das war alles durchorganisiert, um das Lob Gottes aufrechtzuerhalten. Über 4000 Musiker und Sänger, dass sie Tag und Nacht Gott loben und preisen. Und obwohl im israelitischen Gottesdienst der Lobpreis so wichtig war und in einer gewissen Zeit auch gut organisiert war, muss das Volk trotzdem dazu aufgefordert werden, Gott zu loben. Die Gefahr war nämlich groß, wenn etwas organisiert ist, dass man das Lob den Profis überlässt. Wir haben ja 4000. Die loben Gott. Ist doch cool, wenn die das machen. Nein, das ist nicht das, was Gott sich wünscht. Das sind nur die Motoren, nur die das Lob in Gang halten. Sie tun es nicht für uns, sie loben Gott und Gott wünscht, dass wir nicht das Lob Gottes den Profis übergeben. Es ist gut, wenn es sie gibt, sondern jeder Mensch ist aufgerufen, Gott zu loben. Lasst uns voll Dank vor ihn treten mit Liedern, ihm unsere Freude zeigen. Die Freude an Gott ist von fundamentaler Bedeutung in unserem Glaubensleben. Wer sich an Gott und über Gott nicht freuen kann, der wird nicht gern auf ihn hören wollen. Der Glaube an Gott wird zu einer krampfhaften, unangenehmen und lästigen Beschäftigung. Wer sich über Jesus freut, wer von Jesus begeistert ist, der wird ihm gern nachfolgen. Er wird sich wünschen, dass andere Menschen ihn kennenlernen. Ganz normal. Wenn ich von etwas begeistert bin, dann möchte ich, dass die anderen auch etwas davon haben. Und als die Israeliten einmal über ihr sündiges Verhalten sehr traurig waren und weinten, forderte Nehemia sie auf, damit aufzuhören. Er sagte, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das macht euch stark. Wenn wir Freude am Herrn haben, dann hören wir auf ihn. Wenn wir Freude an ihm haben, dann folgen wir ihm gern nach. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Unser Psalm macht uns deutlich, es geht bei dieser Freude nicht einfach um Freude, um der Freude willen. So happy clappy. Man ist einfach freudig und happy, weil man heute freudig und happy ist. Das gehört ja auch etwas zu unserem Lebensgefühl. Keep smiling, egal was passiert, nimm alles auf die leichte Schulter. Sei einfach fröhlich. Das Leben ist zu kurz, um traurig zu sein. Das ist so ein bisschen unsere Philosophie in unserer Wohlstandsgesellschaft. Aber um das geht es hier nicht. Nicht Freude um der Freude willen. Wir haben unzählige Gründe zur Freude. Denn unser Gott ist der wahre Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und der Psalm nennt einige Gründe, warum wir ihm so zujauchzen sollen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Die tiefsten Abgründe der Erde erhält sie in seiner Hand und die Gipfel der Berge, auch sie gehören ihm. Ihm gehört das Meer, er hat es ja geschaffen und auch das Festland haben seine Hände gebildet. Wenn wir irgendjemanden in dieser Welt verehren und anbeten sollten, dann ist es dieser eine wahre Gott, der die Welt erschaffen hat. Und der es in seinen Händen hält. Und es ist ja ein Phänomen bei den Menschen, jeder Mensch neigt zu Verehrung und Anbetung. Jeder. Entweder hat er einen Star, den er verehrt, oder er hat irgendwie ein Hobby, das er verehrt, oder er hat irgendwie einen anderen Gott, den er verehrt, oder irgendetwas, oder hat eine Fußballmannschaft, die er verehrt. Man hört ja manchmal, wenn Stars sterben, dann sagen sie, gibt es Leute, die sagen, jetzt kann ich nicht mehr weiterleben, wenn der tot ist. Michael Jackson. Sagen die Leute, ich kann nicht mehr weiterleben. Jeder Mensch neigt zur Anbetung, zur Verehrung. Das ist in uns hineingelegt. Aber wichtig ist, dass wir das, was in uns ist, dieser Wunsch, jemanden zu verehren, anzubeten, sollen wir voll, 100%, 200% auf den lebendigen Gott richten. Das ist eigentlich die Grundidee. Und die Verehrung von ihm können wir freien Lauf lassen. Und nochmals fordert uns der Psalm auf, kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk und die Schafe aus seiner Weide. Er leitet uns mit eigener Hand. Wir sehen hier die ganze Bandbreite der Anbetung. Von Jubeln und Jauchzen bis dahin, dass wir uns anbetend vor Gott niederwerfen. Es ist eine ganze Palette, wie wir Anbetung ausdrücken können. Die schon länger im Glauben sind, die kennen die ganze Palette. Lesen wir im Neuen Testament, entdecken wir, dass dieses zentrale Anliegen, dass wir Gott Ehre erweisen mit Liedern und mit unserem Leben, ihn anbeten, fortgeführt wird. Paulus schreibt zum Beispiel nach Ephesus, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und Paulus kommt natürlich aus der jüdischen Tradition und weiß, wie man dort Gottesdienste feiert und wie man Gott zujubelt und jauchzt. Als ich meinen Dienst vor gut 25 Jahren als Pfarrer begann, war in unseren Gemeinden so diese Idee oder diese Überzeugung, das Allerwichtigste im Gottesdienst ist die Predigt. Das ist das Allerwichtigste. Die Musik, das ist so eine Art Ausschmückung des Gottesdienstes. Sie dient zur Ausschmückung. Selbstverständlich bin ich natürlich der Meinung, dass heute die Predigt eine außerordentlich wichtige Bedeutung hat, außerordentlich wichtig ist, sonst würde ich nicht mehr hier stehen, dann würde ich eine andere Aufgabe suchen. Natürlich bin ich tiefster Überzeugung, dass das außerordentlich wichtig ist, die Verkündigung. Doch die Anbetung in Liedern und Gebet dient nicht der Ausschmückung des Gottesdienstes. Es ist nicht eine Verzierung des Gottesdienstes. Es geht nicht darum, quasi die Predigt einzubetten. Bei der Anbetung geht es darum, dass Gott verehrt und angebetet wird. Und wenn mir die Anbetung nicht wichtig ist, dann ist sie Gott wichtig. Anbetung ist ein außerordentlich wichtiger Teil des Gottesdienstes und das entdecken wir ganz in besonderer Weise im Alten Testament. Und ich glaube nicht, dass es Gott gefällt, wenn wir die Predigt gegenüber der Anbetung ausspielen. Wir sollen nicht darüber streiten, was ist wichtiger, die Predigt oder die Anbetung. Ich glaube, Gott würde den Kopf schütteln über solchen Diskussionen. Beides ist wichtig. Und beides ist extrem wichtig. Und beides soll mit derselben Hingabe und mit derselben Aufmerksamkeit getan werden. Wichtig ist einzig, dass es von Herzen kommt. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, ihm laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Etwas überraschend ermahnt uns dieser Psalm. Er ermahnt uns zum Vertrauen. Lasst uns Gott vertrauen. Verschließt euch heute seinem Reden nicht. Denkt man plötzlich, ups, jetzt zuerst jubeln und jauchzen. Und jetzt kommt so eine ziemlich klasse und direkte Ermahnung. Also wir sollen nicht nur schöne Lieder singen und jauchzen. Wir sollen auf Gott hören, ihm auch heute unser Vertrauen schenken. Gott kann nämlich mit unserem Lob nichts anfangen, wenn wir gleichzeitig seine Weisungen missachten. Dann ist das Lob nur noch hohl. Dann ist es vielleicht laut, vielleicht schön, aber es ist hohl. Der Psalm ermahnt uns mit Ereignissen aus der Vergangenheit. Macht es nicht wie das Volk damals in Meriba, in Massa, in der Wüste, als es sich gegen Gott auflehnte. Damals erlebte Israel eine unglaubliche Zeit, eine Zeit voller Wunder Gottes. Gott zwang den Pharao durch die 10 Plagen, das Volk Israel aus Ägypten herausziehen zu lassen. Er teilte das Meer, damit sie durchlaufen konnten und vor den Ägyptern fliehen. Er gab ihnen jeden Tag genügend Nahrung. Am Tag begleitete er das Volk durch die Wolkensäule und nachts durch eine Feuersäule. Präsenter, aktiver, näher hätte Gott kaum einem Volk sein können wie damals beim Auszug aus Ägypten. Gott war wirklich total präsent. Jeden Tag praktisch greifbar da. Und dann wandern sie durch die Wüste und das Wasser geht ihnen aus. Und jetzt würde man denken, nach all dem, was sie erlebt haben mit Gott, wie er für sie sorgt, jeden Tag genügend Essen gibt, jetzt hätten sie Gott einfach sagen können, Herr, ganz herzlichen Dank, dass du uns bisher wunderbar versorgt hast. Jetzt haben wir einfach ein kleines Problem, uns fehlt das Wasser. Aber wir sind überzeugt, du wirst uns zur richtigen Zeit das Wasser geben. So können wir uns das vorstellen. So wäre das doch wunderbar, wenn man so viel erlebt hat mit Gott. Jeden Tag greifbar, er präsent ist. Und jetzt haben wir ein Problem. Dann könnten wir doch ihn ganz normal fragen und sagen, Herr, vielen Dank. Und jetzt haben wir einfach Durst. Aber was machen sie? Sie greifen Mose an, frontal. Die Leute von Israel murrten gegen Mose und sagten, wozu hast du uns eigentlich aus Ägypten herausgeführt, nur damit wir hier verdursten, samt unseren Kindern und dem Vieh? Fast hätten sie Mose gesteinigt. Mit diesem törichten Verhalten verärgerten sie Gott. Sie hätten wissen müssen, dass ihnen Gott helfen wird. Aber sie verhielten sich so, als würde es Gott nicht geben. Sie greifen Mose an. Der Psalm warnt uns, es ihnen gleich zu tun. Und er fährt fort, da sagt Gott, hat mich eure Vorfahren herausgefordert zu haben. Sie haben einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. 40 Jahre lang, das ging ja dann so weiter, war mir jene ganze Generation zuwider und ich sprach, sie sind ein Volk, das sich ständig von den eigenen Wünschen irreleiten lässt. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Sie waren nicht fähig, Gottes Führungen zu verstehen. Jeder sah einfach nur auf seinen eigenen Vorteil und zwar auf den kurzfristigen Vorteil. Was bringt mir das jetzt? Jetzt habe ich Durst und wenn kein Wasser da ist, dann beginne ich zu schimpfen. Und darunter hat auch Paulus gelitten. Einmal sagte er über seine Mitarbeiter, also unter dieser Einstellung, ich habe keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmert, wird wie Timotheus. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Sind Christen aber irgendwie, geht es ihnen zuerst um sich selbst. Zeigen wir nicht zu schnell mit den Fingern auf Israel, wie töricht sie sich damals verhalten hatten. Schauen wir doch zuerst auf uns selbst. Wie agiere ich, wenn sich in meinem Leben Hindernisse in den Weg legen? Wie reagiere ich, wenn ich krank werde, wenn ich keinen Partner finde, wenn ich arbeitslos werde? In solchen Situationen der Not neigen wir dazu, das Vertrauen zu Gott aufzugeben und Gott sogar anzugreifen. So müssen wir eingestehen, wir könnten uns heute genauso töricht wie die Israeliten damals verhalten. Und vielleicht haben wir das auch schon getan. Und deshalb werden wir im Hebräerbrief dazu aufgefordert, unser Leben wieder ganz auf Gott auszurichten. Das macht der Hebräer genau mit diesem Psalm. Er zitiert nämlich die Verse 7 bis 11 vollständig im Kapitel 3 im Hebräer. Er ruft dann uns Christen auf, dass wir heute, jetzt auf die Stimme Gottes hören. Und das macht er sehr eindringlich. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David, eben im Psalm 95, an der bereits erwähnten Stelle sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Wir sollen also dem Volk Israel nicht gleich tun. Und wenn wir das schon getan haben, dann ist jetzt dieses Heute, an dem du den Kurs ändern kannst. Heute kannst du das tun. Jetzt kannst du das tun. Wir sollen erkennen, dass wir sonst Gott beleidigen und ihn zum Zorn reizen, wie damals die Israeliten. Er sagte, schließlich schwor ich in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Aber das ist zum Glück nicht das letzte Wort Gottes für uns. Das heute gilt jetzt. Heute, am 27. August 2014. Und Bezug nehmend auf diesen Psalm lesen wir im Hebräer, somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Das ist die Zeit, wenn Gott in seiner Herrlichkeit wenn wir Gott in seiner Herrlichkeit begegnen werden, dann, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Für diesen Ort der Ruhe lohnt es sich, auf Gott zu hören und ihm unser volles Vertrauen zu schenken. Es gibt nichts in dieser Welt, was sich mehr lohnen würde. Es ist eine wichtige Aufforderung, die wir hier in diesem Psalm hören. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, ihm laut, laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Ehrlich gesagt, können wir nicht einfach aus unserer Haut schlüpfen. Wenn wir nicht so gefühlsbetonte Menschen sind, fällt uns das vielleicht eher schwer. Und wir müssen auch nichts Künstliches produzieren. Aber trotzdem sollten wir diese Aufforderung sehr ernst nehmen. Wie wir Freude auch immer ausdrücken, freuen in irgendeiner Art kann sich normalerweise jeder Mensch, außer er steckt in einer tiefen Depression. Aber ansonsten kann sich jeder Mensch in irgendeiner Art freuen. Du kannst dir in irgendeiner Art rekonstruieren, wie du dich freust. Zum Beispiel kannst du mal zurückdenken, wie habe ich mich gefreut, als ich meinen ersten Job bekommen habe, den ich wirklich wollte. Männer freuen sich vielleicht über ein neues Auto oder einen neuen Computer. Frauen vielleicht, weiß nicht, das ist jetzt immer heikel, was ich jetzt sage. Nein, ich sag's nicht. Ich bin keine Frau. Aber ihr erinnert euch an irgendetwas. Wir können uns freuen. Wir können uns freuen. Und vor allem sollten wir Christen uns an Jesus freuen. Und wir sollten die Christen, die ihre Freude an Jesus offenen Ausdruck geben können, nicht misstrauisch begegnen. Nicht so tun, als wären die von einem anderen Planet oder würden die etwas Falsches machen oder würden die es nicht ganz ernst meinen oder würden die nur Show machen. Sollen wir sie so Gott preisen lassen, wie das ihrem Naturell entspricht? Freuen wir uns darüber, wenn sie es besser können, offener, unbelasteter, befreiter als wir. Lassen wir sie das tun und seien wir nicht misstrauisch. Vielmehr sollten wir uns mit ihnen freuen und dankbar sein, dass es Christen gibt, die das viel besser ausdrücken können, als ich das vielleicht kann. Wir haben allen Grund dazu, über Jesus begeistert zu sein. Er ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Er hat uns durch seinen Tod ewiges Leben geschenkt. Wer sein Leben Jesus anvertraut, darf sich Kind Gottes nennen und ist es auch wirklich. Und er lebt jetzt durch den Heiligen Geist in uns. Könnt ihr noch viel mehr aufzählen, was Grund zur Freude und Dankbarkeit ist. Und wo wir eigentlich begeistert diesen Raum verlassen müssen und sagen, wow, was haben wir für einen wunderbaren Gott, was der aus meinem Leben gemacht hat, das ist unglaublich. Und genauso wichtig ist, dass wir auf Gott hören, und zwar immer, wenn er zu uns spricht. Sei es durch die Bibel, durch eine Predigt, durch eine eindrückliche Erfahrung oder wie auch immer Gott mich anspricht. Wenn Gott zu uns spricht, sollen wir auf ihn hören. Wir sollen ihm unser volles Vertrauen schenken, auch wenn sich in unserem Leben Hindernisse aufbäumen. Vergessen wir, was Gott Großartiges für uns getan hat und welchen Reichtum wir in Jesus Christus haben, dann wird sich unser Vertrauen in Gott verringern. Es wird sich verringern. Es wird uns nicht mehr so wichtig sein, was Gott sagt. Die Sünde nimmt nämlich da ihren Lauf, wo wir Gott nicht mehr dankbar sind. Paulus schreibt, trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Bleiben wir dankbar, damit wir in unserem Leben nicht auf Abwege kommen und es in unseren Herzen nicht finster wird. Denn früher oder später, das kann ich euch garantieren, würden wir das bereuen. Vergessen wir nie, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist durch Jesus Christus. Unseren Herrn gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. So war es schon vor aller Zeit, so ist es jetzt und so wird es für immer und ewig sein. Amen. Ich bete mit uns. Vater, dir gehört alle unsere Ehre, alle Anbetung, wenn irgendjemand in dieser Welt geehrt werden sollte, über alle Maßen, dann bist das allein du, denn du hast die Welt erschaffen. Du hältst sie in deiner Hand. Und wir als Christen, denen Jesus begegnet ist und der uns neues Leben geschenkt hat, wir sind deine Herde. Und wir wollen dich anbeten, in der Art, wie wir es können. Aber wir wollen dir danken, dich preisen und wenn es geht, auch zujubeln. Wir wollen einfach nicht vergessen, was du Wunderbares für uns getan hast. Und dass, wenn jemand Dank verdient und Jubel und Lob und Preis, dann bist du das. Und hilf uns, dass wir nicht zu seriös sind, uns nicht zu gut finden, um dir die Ehre zu erweisen, die du allein verdienst. Du bist Herr über allen Herren und König über allen Königen. Und wir beten dich an.